Olympia ist eine Berlinerin. Olympia und die Paralympischen Spiele. Fasziniert seit so vielen Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten kann man fast sagen, die Menschen. Es begann 1896 in Athen und die olympische Idee, sie schwappt seitdem um die Welt. Aber nicht nur die olympische, sondern genauso die paralympische. Und wir haben einen Podcast bis September und ich freue mich sehr, diesen Podcast hosten zu dürfen. Mein Name ist Matthias Killing, ich bin Sportjournalist und bin absoluter Olympia-Fan. Aber nicht nur Olympia-Fan, sondern auch Fan der Paralympischen Spiele. Und wir werden bis September in regelmäßiger Reihenfolge Sportlerinnen und Sportler hier in diesem Podcast, in unserem Podcast Berlin gewinnt mit Olympia interviewen und wir wollen euch begeistern für diese olympische und paralympische Idee in unserer Stadt. Denn das ist der große Traum, olympische und paralympische Spiele nach Berlin zu holen, nach Deutschland zu holen. Entweder 2036, 2040 oder 2044. Fakt ist auf jeden Fall eins, unser Land, davon bin ich zutiefst überzeugt, braucht olympische und paralympische Spiele. Das letzte Mal ist lange her, 1972 in München. Und ich habe selber auch olympische und paralympische Spiele vor Ort erlebt, zuletzt in Cortina d'Ampezzo und in Mailand bei den Winterspielen, aber auch in Paris. Und ich weiß, welche Faszination die Spiele auf Menschen ausüben. Aber vor allem auch auf die Sportlerinnen und Sportler. Denn dafür ist es irgendwann gemacht worden. Und ich freue mich sehr über meinen ersten Gast. Sie ist eine paralympische Ausnahmesportlerin. Sie ist eine Sportlerin, die nicht nur Menschen auf der ganzen Welt seit vielen, vielen Jahren begeistert, im Becken, im Wasser, sondern, und das ist besonders, sie ist eine Sportlerin, die immer wieder aufgestanden ist in ihrem Leben, die immer wieder es geschafft hat, sich neu zu motivieren, seien die Rückschläge noch so groß. Und die Rückschläge, sie sind absolut groß gewesen, die sie in ihrem Leben gehabt hat. Aber vor allem auch fantastisch die Erfolge. Ich freue mich sehr über meinen ersten Gast in unserem Podcast, Elena Semischin. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, wunderschönen guten Tag.
Schön, dass du bei uns bist. Ich habe es gerade gesagt und ich glaube, man hört das auch. Ich bin ein großer Fan der Spiele, du wahrscheinlich auch. Und du kannst auch noch viel, viel mehr drüber erzählen, weil du wie viele Paralympische Spiele erlebt hast?
Ich war jetzt bei 4 Paralympics dabei. Ich bin echt schon eine lange Zeit aktiv. Ja,
das sind schon mal 16 Jahre.
Ja, und ich sag dir so viel, ich strebe auch LA 28 an.
Sehr gut.
Ja, dann ja. Aber als Mutti.
Dann aber als Mutti. Du bist gerade Mama geworden. Du bist Schwimmerin und giltst als die beste Schwimmerin der Welt. Ich glaube, viele Berliner Sportfans, die kennen dich, aber vielleicht werden wir auch außerhalb von Berlin gehört. Ich gehe sogar davon aus. Und es ist so, dass du ganz viele Medaillen gewonnen hast. Erzähl mal, wie viele paralympische Medaillen hast du?
Also das war Silber in London. Ich bin 100 Meter Brustschwimmerin. Woanders war ich noch nicht erfolgreich, außer auf dieser Strecke. Sonst dann, es hat wirklich dann ewig gedauert, 12 Jahre, bis ich mein großes Ziel erreicht habe, Paralympicsiegerin über 100 Meter Brust zu werden. Und das war dann in Tokio das erste Mal.
Die Corona-Spiele.
Genau, die ganz außergewöhnlichen Corona-Spiele. Und dann in Paris nochmal Gold wieder über meine Strecke. Also 2-mal Gold, 1-mal Silber.
Du bist blind oder nahezu blind. Deswegen bei den Paralympischen Spielen. Wie viel siehst du?
Ja, ich sehe noch ungefähr 2%. Gesetzlich bin ich aber blind. Und ich kann aber noch ein bisschen Kontraste sehen. Also schwarz, weiß, dunkel, hell, bisschen Farben kann ich auch noch erkennen. Aber ich sehe dich jetzt zum Beispiel nur als Silhouette. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob du mich anlächelst oder ob du grimmig guckst. Aber
du siehst, vor dir steht ein oder sitzt in diesem Falle, manche schauen uns ja auch auf YouTube oder so zu, vor dir sitzt ein Mensch. Das siehst du schon.
Das sehe ich schon, ne? Ja, als Silhouette, genau. Mhm. Mhm. Aber mehr halt auch nicht.
Also du weißt nicht, wie ich aussehe.
Nein, leider nicht. Das würde ich gerne.
Du bist aber du bist verheiratet, du hast einen wunderbaren Mann, du hast deinen Trainer geheiratet, da kommen wir gleich noch drauf, auch eine schöne Geschichte. Aber Fakt ist vor allem, du bist ja ein als junges Mädchen erkrankt. Du hast ja gesehen, ne? Du konntest ja ganz normal, du weißt ja, wie die Welt aussieht.
Ja, schon, ich habe das ein bisschen in meinen Erinnerungen irgendwo. Aber ich muss sagen, die Krankheit, also ich habe ja einen Gendefekt, das wurde ja jetzt vor ein paar Monaten festgestellt. Ich kann mich nur grob erinnern, wie das ist. Zum Beispiel, wie es ist, ein Buch aufzuschlagen und da die kleine Schrift zu lesen, die Buchstaben zu erkennen. Oder was mir wirklich ganz geblieben ist, die Emotionen in den Gesichtern der Menschen zu sehen.
Das weißt du noch.
Das weiß ich noch und das fehlt mir am allermeisten.
Das glaube ich sofort.
Gerade jetzt mit meinem kleinen Baby, mit Klausi.
Ja.
Da bin ich natürlich froh, dass ich wenigstens die 2% habe. Und wenn ich ganz nah reingehe, kann ich ein bisschen was erkennen. Aber das fehlt mir tatsächlich, dass ich die Emotionen an den Gesichtern der Menschen sehen kann.
Klausi ist 7 Monate alt.
Mhm.
Also du bist ganz junge Mama und hast den Struggle, den alle jungen Mamas haben, zwischen Beruf und Kita und Kind zu Hause und also alles das, was natürlich jeder, der Eltern ist, irgendwie auch kennt, auch ein spannender Faktor. Aber gehen wir nochmal zurück in deine eigenen Geschichte. Du bist wie alt gewesen, als dein Augenlicht schlechter wurde?
Ich sag mal, mit 9 Jahren wurde es auffällig, dass ich anders sehe, aber noch nicht kritisch.
Mhm.
Und so richtig problematisch wurde es dann in der Pubertät, in dieser Wachstumsphase. Und da ging es dann auch wirklich schnell. Also die Sehkraft, die hat sich so schnell abgebaut. Und es war generell so eine schwere Phase, weil ja die Pubertät, ne? Also nicht die blumigste Zeit in unserem Leben. Und da war ja auch die Phase, wo wir mit der Familie nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, das Land war für mich neu, die Kultur, die Mentalität, neue Sprache.
Ihr seid aus Russland gekommen?
Genau.
Oder?
Ich bin in Kasachstan geboren, dann waren wir ein paar Jahre in Russland zur Überbrückung und dann sind wir nach Deutschland eingereist, als Familiennachzug. Mhm. Und genau in dieser Phase, wo ja wirklich alles neu war und irgendwie herausfordernd, ging es richtig los mit meiner Sehbehinderung. Und das war so eine furchtbare Zeit für mich, dass es wirklich bis Mitte 20 gedauert hat, bis ich mich so akzeptiert habe, wie ich bin. Und das bereue ich bis heute. Deswegen auch mein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Verschwendet eure Zeit nicht, um zu fragen, warum bin ich so, wie ich bin? Ich wäre besser jemand anders oder sonst was. Nein, akzeptiert das so, wie ihr seid.
Man muss, und ich stocke etwas, weil das schon auch sehr emotional ist, sich vorzustellen, wie man mit 13, 14, 15 in dieser Zeit feststellt, also erstmal in ein neues Land kommen, das kann ich jetzt schon mal nicht nachvollziehen, weil ich es nicht erleben musste, sich neu zurechtzufinden als junges Mädchen in der Pubertät, ne? Freunde finden ist da das zentrale Thema natürlich.
Mhm.
Und dann bist du in dieser Zeit, verlierst du dein Augenlicht.
Ja.
So. Das ist, also du merkst, ich ringe gerade etwas mit Worten, weil das wirklich so in mir arbeitet gerade und ich mir vorstelle, verdammt, wie bist du da durchgekommen?
Das kann ich dir auch sagen. Ich bin heilfroh, dass es in meinem Leben diesen Moment gab. Ich habe zum Sport gefunden. Und deswegen, also jetzt gerade auch unser Thema, Berlin, Olympia, und ich brenne ja auch total dafür, weil jetzt wird es halt für mich wirklich wichtig. Ich war damals frisch in Deutschland angekommen. Alles war neu, die Sehbehinderung. Ich habe irgendwie nicht
gewusst, welches Jahr reden wir?
Wir reden jetzt gerade so um die, ja, so 2019 ungefähr.
2009,
da bin ich dann ins Internat gekommen, war so gerade in der Pubertät, vielleicht so 16, 17 Jahre alt. Und in dieser Phase habe ich durch Zufall, ich bin dann aufs Internat gekommen aufgrund meiner Sehbehinderung.
Also das war das nächste, raus aus der Schule
genau,
auf ein spezielles Internat. Wo war
in
das?
In Nürnberg war das.
Okay, krass.
Und da habe ich dann einen Erzieher kennengelernt und der hat irgendwie, weiß ich nicht, der war verrückt, hat gesagt, irgendwie fühle ich, da ist mehr in dir drin, weil ich habe mich total zurückgekrochen. Ich komme ja auch aus einem sehr konservativen Land und Sport für mich zu treiben war überhaupt nicht denkbar. Ne? Also sowas habe ich gar nicht mal geträumt.
Weil Mädchen das da nicht machen?
Richtig.
Oder? Ja, ne, ist so.
Ja, ist so. Das ist halt nichts für Mädchen so. Und dann hat er gesagt, ja, komm, wir müssen jetzt Sport machen, wir gehen joggen morgen. Dann bin ich einfach mal 6 Kilometer joggen gegangen, obwohl ich früher nie in meinem Leben joggen war. Danach konnte ich mich wahrscheinlich 4 Tage nicht mehr bewegen. Und dann hat er gesagt, dann gehen wir klettern, schwimmen, wir machen Sportabzeichen, tanzen, Fußball. Ich habe dann alles gemacht. Und irgendwann beim Sportabzeichen musste ich auch 50 Meter schwimmen.
Musste zu schwimmen.
Und da habe ich gesagt, okay, ich kann aber nicht schwimmen. Und damals war ich noch 13 Jahre alt, als wir das Thema hatten. Und da habe ich gesagt, wir müssen dir Schwimmen beibringen.
Aber du hast vorhin gesagt, du bist mit 16, 17 aufs Internat gekommen.
Nee, 16, 17 war dann die Phase, als ich wirklich zum Sport gefunden
habe. Okay, aber diese Sportgeschichte war mit 13.
Genau, also ins Internat bin ich mit 13,
mit 13 schon gekommen. 12,
genau.
13 ins Internat, krass.
Genau, und okay. Da waren wir dann da und dann hat er gesagt, ja, wir müssen dir Schwimmen beibringen, das geht ja nicht. Und so habe ich dann angefangen, erstmal überhaupt die ersten Züge zu lernen. Und ich habe dann zu meinem Glück relativ schnell verstanden, dass der Sport für mich das Tor in die Welt sein wird.
Das hast du mit 13, 14 verstanden?
Ja, ungefähr schon. Als ich das erste Mal dann die Bundestrainerin kennengelernt habe, ich wurde dann relativ schnell entdeckt.
Also hat der da schon gesehen, okay, das Mädchen schwimmt hier, kann eigentlich nicht schwimmen, schwimmt hier die 50 Meter und das war schon super gut?
Nee, gar nicht.
Nein?
Ich bin dann mit Hundepaddeln irgendwie, habe ich die Bahn geschafft. Und dann hat er gesagt, naja, vielleicht steckt da doch mehr. Und er hat irgendwie an mich geglaubt. Ich würde nicht sagen, dass ich wirklich talentiert bin. Für Schwimmen bin ich nicht. Und Wasser ist auch nicht mein Element. Also ich bin bis heute nicht gerne im Wasser.
Sagt die Paralympicsiegerin und Weltmeisterin über die 100 Meter.
Ja, ist wirklich so. Aber wie ich schon erwähnt habe, ich habe gemerkt relativ früh, wie wichtig der Sport für mein Leben sein könnte. Und das ist ja auch so, das hat sich ja auch so gezeigt. Heute sitze ich hier mit dir und darf über mein Leben, über meine Karriere sprechen und wir unterhalten uns über die Olympia-Bewerbung. Und das ist genau das, was aus meiner Geschichte so deutlich wird. Sport kann Leben verändern. Sport kann Wege widmen, wovon wir uns niemals geträumt hätten, dass das überhaupt möglich ist. Also so war es bei mir. Ich als ein junges Mädchen mit Migrationshintergrund, neu in Deutschland, mit einer Behinderung, finde meinen Weg im Leben durch den Sport. Und deswegen finde ich, es ist enorm wichtig, dass die Spiele nach Deutschland kommen, vor allem nach Berlin. Ich lebe ja schon seit 10 Jahren, 11 Jahren in Berlin und ich wünsche es mir für unsere Stadt, weil ich einfach der Meinung bin, das wird so viele Menschen bewegen, es wird uns zusammenschweißen und es wird vielen, vielen Menschen helfen, Fuß zu fassen in Deutschland und vielleicht sich zu finden und seinen Weg zu finden im Leben.
Mein Lieblingssatz ist von Nelson Mandela, ich habe das oft schon auf Bühnen auch gesagt, auch auf Bühnen, wenn wir über die Olympia-Bewerbung zuletzt gesprochen haben, Sport has the power to change the world.
Mhm.
1991, glaube ich, hat er das gesagt. Und das ist ja genau das, was du jetzt auch gerade sagst.
Ja.
Das hat deine Welt verändert und es hat die Kraft, die Welt von ganz, ganz vielen zu verändern. Es hat übrigens auch die Kraft, Menschen einfach nur zu begeistern. Es geht ja nicht nur auch um die Sportlerinnen und Sportler, es geht ja auch um die Fans, die auch
richtig
Halt finden. Die Fans, die hinter auch etwas herreisen, die sagen, ich möchte dabei sein. Mir gibt es etwas, Bogenschießwettbewerbe, whatever. Sich anzugucken, die große Bühne, Sport kann die große Bühne bieten.
Mhm.
Ich finde es so toll, wie du das erzählst, weil du kannst es ja als Sportlerin beurteilen, aber erstmal als junge Sportlerin vor allem auch. Du erkennst also mit 13, 14 Sport, und das ist eine wunderschöne Formulierung, Elena, Sport kann das Tor zur Welt für mich sein.
Ja, so war es ja für mich.
Weil für dich klar war, ich habe eine Behinderung, ich kann nicht sehen, ich werde kein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen können. War das die Angst, die du damals hattest?
Naja, Angst war es dann irgendwann nicht mehr, weil genau diesen Satz oder genau diese Vorurteile habe ich ja mein Leben lang schon von allen Richtungen gehört. Ich war ja nirgendwo ein Teil. Ich durfte nie auf eine normale Schule gehen. Auch damals, als ich noch besser gesehen habe, hieß es immer, du bist anders, also gehörst du nicht hierher. Also diese Ausgrenzung habe ich von Kindes an erlebt. Und ich wusste, in mir steckt aber viel mehr. Ich kann was erreichen, ich kann fleißig sein, ich kann mein Leben leben, auch mit einer Behinderung. Und genau das hat mir dann der Sport auch gezeigt. Die Vorbilder, die ja auch so ein Sport mit sich bringt, das kann Menschen inspirieren zu sagen, es muss ja nicht jeder jetzt Olympia- oder Paralympicsieger werden,
Nee. Aber
einfach jemanden zu motivieren, zu sagen, hey, du bist stark, du kannst selbstbewusst sein, auch wenn du nicht perfekt bist, weil es gibt genug Vorbilder, genug Menschen, die es vorleben. Und genau das bringt der Sport, der große Sport mit.
Das sind Gänsehautsätze, die du da sagst, finde ich, weil das ist so wichtig, das auch zu wissen. Und da reden wir übrigens auch über den Sportunterricht schon in den Schulen. Ich kriege immer die Krise beispielsweise, wenn ich an Schulen miterlebe oder es irgendwie entdecke. Ich habe das Glück, dass mein Sohn eine ganz tolle sportliche Schule hat, wo das sehr gefördert wird, weil eben Sport ja auch diese Kraft hat, Zusammenhalt zu fördern, Teamgeist. Auch wenn du da Einzelsportlerin bist, du bist immer trotzdem auch Teil einer Mannschaft, Teil eines Teams. Teams, eines Vereins. Und das muss nicht an die Spitze der Welt sein. Das kann genauso auch einfach nur die Kreismeisterschaft oder die Vereinsmeisterschaft
Absolut.
Sein.
Absolut.
Ne, dieses Gemeinsame, mhm. das ist eben diese große Chance. Wie erklärst du dir aber vor dem Hintergrund, dass du das eben auch so positiv und genauso positiv wie ich siehst, dass es eben auch viele Kritiker gibt, die sagen, nein, Olympia in Deutschland, Paralympische Spiele in Deutschland, das macht alles keinen Sinn, das ist alles viel zu teuer.
Ja.
Was entgegnest du diesen Stimmen?
Naja, Kritiker wirst du immer haben, egal was du machst, egal was du präsentieren möchtest. Und das wird auch immer so sein. Aber wichtig ist es einfach, aus eigenen Erfahrungen zu argumentieren. Also das ist immer so mein Steckenpferd. Ich sage, okay, kann ich nachvollziehen. Natürlich kostet das Geld. Aber wir haben ja auch ganz viele Benefits davon. Also jetzt muss ich so politisch sprechen. Klar, die Sportstätten werden saniert. Es wird barrierefreier bei uns irgendwie alles der Nahverkehr in der Stadt gestaltet. Und wir können so viel Nachhaltiges rausholen aus diesen Spielen für die Zukunft. Also das ist ja nicht leer investiertes Geld und dann verpufft alles. Und andere Länder haben das uns ja auch schon erfolgreich vorgemacht. Also zum Beispiel London, wenn ich mich erinnere. Die haben die Spiele auf die Beine gestellt und das wird bis heute dort alles genutzt. Also der Olympiapark, die Siedlung von dem Olympischen Dorf, da ist ja wirklich ein pulsierendes Leben. Die Sportstätten werden benutzt und. Aber das sind gar nicht so meine starken Argumente, weil das können ja auch die Politiker sagen, was alles in der Stadt neu gemacht wird oder saniert oder und. Ich bin wirklich der Meinung, dass es für unsere Gesellschaft ein enorm wichtiges Ereignis sein wird, um einfach mal die Gesellschaft wieder näher zueinander zu bringen, um diesen Zusammenhalt, von dem du ja auch gesprochen hast, wieder in den Fokus zu rücken. Und das für uns als Menschen wäre das genau das, was wir gerade brauchen, weil das Land ist einfach gerade gespalten.
Glaubst du, der Sport hat die Kraft, ein gespaltenes Land oder ein Land in Richtung einer Spaltung zusammenzubringen und zwar nachhaltig?
Ja. Ich bin davon überzeugt.
Ich nenne dir mal ein Beispiel. Frankreich war ein zutiefst gespaltenes Land, ist in Teilen immer noch auch ein zutiefst gespaltenes Land. Aber für mich sind die französischen, also die Spiele in Paris, die Olympischen und dann ja auch kurz danach die Paralympischen Spiele, ein absoluter Meilenstein, weil es nachhaltige Spiele gewesen sind, weil es Spiele der kurzen Wege gewesen sind, weil alles sehr kompakt beieinander war und weil man schon den Eindruck hatte, dass ganz Frankreich hinter diesen Spielen steht. Wir haben es ja vor Ort erlebt.
Ja. So. Da habe ich auch eine kurze Geschichte, die würde ich gerne mal erzählen.
Erzähl.
Ich war ja in Paris vor den Spielen.
Ja.
Und ich wollte mir einfach die Stadt anschauen als Touristin. Und da habe ich so erlebt, okay, wie man halt die Franzosen kennt, eher so zurückhaltend. Und ja, auf Englisch spricht da jetzt auch nicht unbedingt jeder mit dir und so. Und dann war ich als Sportlerin bei den Spielen in Paris da. Und bin auch mal aus dem Olympischen Dorf rausgegangen, aus dem Paralympischen, und habe auch wieder eine Sightseeing war an dem Eiffelturm. Und dann habe ich die Gesellschaft dort erlebt, die Franzosen, die konnten auf einmal Englisch sprechen, und zwar alle, und die waren begeistert, ja. Also diese Spiele haben so einen Funken übertragen auf die Gesellschaft. Da war so ein Miteinander und das hat mich richtig begeistert. Also ich hatte wirklich einen Kontrast, was so Spiele mit den Menschen in der Stadt machen. Und ich war richtig begeistert und ich dachte mir, wow, die wollten Fotos machen, die waren offen, die haben alle miteinander Feste gefeiert auf den Straßen, die waren total fröhlich und offen und ich fand es richtig, richtig cool. Und genau das wünsche ich mir auch für unsere Stadt Berlin.
Ja, Zustimmung zu 1000%. Ich habe das Deutsche Haus moderieren dürfen. Es war ein Stadion während der Olympischen Spiele und auch während der Paralympischen Spiele war im Stadion das Deutsche Haus. Das Deutsche Haus, für alle, die das nicht kennen, ist so der Ort des Zusammentreffens von Team Deutschland, Partner, Sponsoren, aber vor allem die Sportlerinnen und Sportler, deren Familien, die dort eben auch während der Spiele eine gute Zeit haben können. Da wird sehr viel gefeiert, jede Medaille wird dort gefeiert und das ist ein ganz, ganz toller olympischer Ort, den es so seit Ende der 80er Jahre in Deutschland gibt. Und dieses Deutsche Haus war eben auch mitten in Paris. Und ich bin rausgegangen auch einige Male, weil ich wissen wollte, wie diese Stadt Olympia atmet. Und du hast völlig recht, es waren so Eiffelturm, Place de la Concorde und so diese ganzen Orte, wo das Leben pulsiert hat. Und ich bin ganz viel so mit Uber auch gefahren, also entweder mit so Elektrorollern oder Uber. Und ich habe dann auch immer die Uber-Fahrer gefragt, wie die denn so Olympia finden. Ja. Ne? Und dann viele waren begeistert und einer hat gesagt, so im übertragenen Sinne, weißt du was, Olympia hier, Place de la Concorde und so, hier findet das alles statt. Aber 5 Straßen weiter, da wo ich wohne, ne, in den Außenbezirken, in den Randbezirken, da wo auch die Armut ist, da kriegen wir alle Olympia gar nicht mit. Das ist alles scheiße. Waren seine Worte. Ja, und dann habe ich gedacht, und ich bin so ein neugieriger Mensch, und dann bin ich mal einen Vormittag, bin ich da mal rausgefahren und bin mal in einen solchen Vorort gefahren, in der Nähe von Saint-Denis tatsächlich, also schon in der Nähe auch Olympiastadion, aber so ein bisschen abseits, weil ich wollte schon, dass ich einen Ort sehe, wo Olympia in der Nähe ist, ja, aber wo eben Armut herrscht, hohe Kriminalität und so weiter. Und bin ich da hingefahren und habe einfach Leute auf der Straße so angequatscht und so, und bin auch leider auch zweimal, also nicht bedroht worden, aber schon so ein bisschen angemacht worden, so was ich denn hier will, und habe aber die Leute gefragt. Und da habe ich beides gehört. Da habe ich auch gehört, also da habe ich zum einen gehört, also diese Olympia-Kritik, die es eben auch gibt, aber ich habe vor allem auch gehört, ey, es macht uns Hoffnung. Es macht uns Hoffnung, dass Geld in diese Stadt kommt, es macht uns Hoffnung, dass wir möglicherweise wieder auch Arbeit finden, dass wir auch im Nachhinein Arbeit finden. Einige, mit denen ich dann gesprochen habe, die als Volontäre zum Beispiel gearbeitet haben, ne, so diese freiwilligen Helferinnen und Helfer, die kamen genau aus diesen armen Gegenden auch und haben dadurch wiederum neue Hoffnung geschöpft. Und natürlich hat diese Medaille immer zwei Seiten. Aber es ist schon so, dass auch ganz viele Menschen mit auf diese Reise genommen werden, auf eine olympische Reise genommen werden, von denen man das im ersten Moment gar nicht mal denkt.
Ja.
Und Olympia hat eben auch so eine Kraft, Arbeitsplätze zu schaffen, Hoffnung zu schaffen und eben, ich glaube auch, genauso wie du auch, ein Land zu einen, hoffentlich über diese, sagen wir mal, insgesamte Zeitspanne von 6 Wochen, ne, sind ja noch 2 Wochen Pause dann zwischen den Olympischen und Paralympischen Spielen, aber insgesamt ist das so eine 6-Wochen-Spanne.
Ich kann das total nachfühlen, weil ich komme ja selber auch aus so einem Viertel, wo jetzt Sport und sowas und Spiele und Wettkämpfe gar nicht so präsent waren.
Was ist denn dein Viertel, wo du herkommst? Oder?
Na, ich habe in Bamberg auch in einer Sozialsiedlung gelebt. Bamberg, und da war man unter sich.
Da bist du bist in Bamberg
aufgewachsen. Also
da, ihr seid als erstes nach Bamberg
Steps,
gekommen.
Genau, richtig. Und wenn du erstmal nach Deutschland kommst und auch, wie gesagt, mit einem Migrationshintergrund, bist du ja auch erstmal isoliert. Du bist ja dann nicht so, dass du direkt in der deutschen Gesellschaft angekommen bist, gerade wenn du die Sprache auch noch nicht beherrschst. Das heißt, du bist dann in deiner Community. Und mir hat dann eben geholfen, durch den Sport in der Schule, durch den Sport dann im Verein, diesen Kreis zu verlassen und zu sehen, hey, da ist noch viel mehr. Und ich kann mich da eingliedern, die sind dafür, die sind offen. Es liegt an mir, ob ich jetzt mich öffne und dem stelle oder ob ich sage, nee, ich möchte weiterhin in meinem kleinen Kreis bleiben. Und genau das, der Sport in den Schulen, in den Vereinen, gibt dir die Möglichkeit, diesen Ausweg zu finden, aus deinem Block, aus deinem Slum sozusagen rauszukommen. Und das finde ich so toll. Was bei mir genauso funktioniert hat.
Das ist krass, weil oftmals, man hört so eine Geschichte natürlich immer wieder. Ich höre sie aber selten von jemandem, der genau das erlebt hat. Also wie du.
Ja.
Raus aus dem Slum. Also Bamberg-Slum ist übertrieben. Schöne Grüße nach Freak City an dieser Stelle. Ja. Ich liebe Bamberg, hier so viele Basketballspiele dort.
Es ist eine tolle Stadt, aber es ist einfach so, wenn du in deinem Viertel wohnst und da bist du in deiner Community und du kommst da sehr schwer raus.
Das ist ja auch etwas, ich weiß nicht, also wie du das auch in deinem Umfeld damals auch erlebt hast, in dieser Siedlung, dieses schwer rauskommen, es ist ja auch eine Mindset-Frage.
Ja.
Dieses Ding, also wir sind arm, also kriegen die Kinder auch automatisch schon mit, wir sind arm und übernehmen dann so ein bisschen auch das von den Eltern, auch so diese Hoffnungslosigkeit.
Ja.
Und wo ich dann immer auch denke, Mann, ey, jeder kann doch sein eigenes Glück auch wirklich schmieden.
Ja.
Und du wiederum, das junge Mädchen, das noch nicht mal sehen konnte, völlig isoliert war, hat es eben durch den Sport geschafft. Das ist, finde ich, eine Gänsehautgeschichte, die du da erlebt hast. Wann hast du gemerkt, wie alt warst du? Ich bin ein Talent. Ich kann wirklich anfangen, um Regionalmeisterschaften zu kämpfen, um deutsche Meisterschaften zu kämpfen.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe erst richtig verstanden, dass ich was kann in Paris 2024.
Naja, aber du bist ja vorher Weltmeister gewesen. Du hast 12 Jahre vorher eine olympische Medaille gewonnen.
Ich habe hart geackert dafür, weil ich hatte meine Ziele und mir war das enorm wichtig, diese Ziele auch zu erreichen. Und ich habe ja auch im Laufe der Zeit von Anfang an gemerkt, wie wertvoll der Sport eben für mich ist. Ich hatte ja dann mehr Selbstbewusstsein. Ich habe dann irgendwann meine Behinderung akzeptiert. Ich bin weltoffen geworden. Ich habe so viele Menschen, Kulturen kennengelernt und das hat mich ja alles geprägt. Ich habe so viele Sachen neu gelernt und ja, alleine was man im Sport über sich selber ja auch lernt, weil man über die eigenen Grenzen hinauskommt.
Warst du 15, 16, 17?
Ja.
Hast du gemerkt, dass ich kann ganz gut schwimmen?
Nee, ganz gut schwimmen habe ich erst gemerkt in Paris.
du bist so cool, als Titelverteidigerin.
Ja, ja, wirklich. Das hat bei mir sehr lang gedauert und da war natürlich ganz wichtig das Thema Krebs. Und keiner hat geglaubt, dass ich nach so einer Geschichte, nach so einer Krankheit und so einer langen Nachbehandlung überhaupt noch zurück auf die sportliche Bühne komme. Und dann habe ich aber mir ja schon als Ziel gesetzt gehabt, Titel verteidigen reicht mir nicht. Ich möchte auch noch einen Weltrekord schwimmen. Und da haben natürlich ganz viele den Kopf geschüttelt. Und dann war ja das große Rennen in Paris. Und ich habe ja richtig gut abgeliefert. Ich bin ja tatsächlich Weltrekord geschwommen. Ich spoilere jetzt einfach mal. Und ich habe das.
Spoilers ganz viel. Also wer jetzt nicht dran bleibt, Leute, ist selber schuld, weil jetzt kommen gleich ganz viele Faktoren, die ich nochmal für alle, die Elena vielleicht auch in ihrer Geschichte nicht so gut kennen, die hören auf einmal Krebs und so, wat. Aber das erzählen wir jetzt.
Ja, ich greife einfach schon mal vor.
Mach.
Und weil du mich gefragt hast, wann habe ich verstanden, dass ich schwimmen kann.
Aber erst in Paris habe ich von dir noch nie vorher gehört, finde ich großartig.
Ja, und dann hatte ich eben dieses Rennen und habe das tatsächlich geschafft, Weltrekord zu schwimmen. Und das war so ein bewegender Moment für mich, weil eben keiner daran geglaubt hat. Vielleicht ich manchmal im Tiefsten auch manchmal nicht, weil wenn du so eine Chemo durchmachst, eine Bestrahlung, dann hast du nicht mal manchmal Lebenskraft. So, und dann bin ich also geschwommen und hatte den Erfolg meines Lebens nach so einer krassen Vorgeschichte. Und ich habe das wirklich selten, dass ich beim Interview sprachlos bin. Du kennst mich ja schon seit ein paar Jahren. Und ich habe dann erstmal wirklich geweint, weil ich so emotional war, dass ich es geschafft habe. Und ich bin ja nicht nur für mich geschwommen. Ich bin diesen Weltrekord geschwommen, der war mir wichtig, um einfach den Menschen draußen zu zeigen, was alles möglich ist, wenn wir dafür kämpfen und wenn wir die Hoffnung nicht aufgeben. Und das war für mich dieser Moment zu sagen, ja, ich glaube, ich kann es. Ich kann schwimmen.
Das ja. Finde ich krass. Also, wo fange ich jetzt an? Um deine Geschichte oder mit dir deine Geschichte die zweite dramatische Geschichte deines Lebens aufzuarbeiten. Also du bist bei den Spielen in Tokio, bist du Paralympicsiegerin geworden?
Zum ersten Mal. Also ich habe 12 Jahre gebraucht, um mein Ziel zu erreichen.
Richtig, genau. Du wolltest es in London schauen, da hat es nicht geklappt. Da war es damals die Silbermedaille, ne?
Ja, in Rio habe ich völlig versagt.
In Rio war wirklich, das gehört auch zu einem Sportlerleben dazu, nämlich richtig. Du kommst natürlich auch als Favoritin 2016 nach Rio und hast es versemmelt.
Ja.
Ja, und zwar auch nur du. Das muss man auch dazu sagen, da war jetzt nicht irgendwie das Wetter schuld oder das Wasser
nein,
so kalt.
Nein,
oder
ich habe versagt.
Genau.
Meine Nerven haben nicht mitgespielt.
Die haben da nicht mitgespielt und das zeigt ja auch, finde ich, auf beeindruckende Art und Weise, dass du keine Maschine bist. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich dich im Wasser sehe, sie ist eine Maschine. Bist du aber nicht. So, nee. So, dann wirst du in Tokio Paralympicsiegerin. Mhm. Und dann kam kurz danach eine Diagnose, die wir keinem Menschen dieser Welt wünschen, und zwar ein Gehirntumor.
Ja.
Und der war nicht klein.
Der war so groß wie eine Walnuss, ja.
Und wir haben hier in Berlin den Papst, kann man sagen, der Neurochirurgen.
Ja.
Professor Peter Valcozzi.
Mhm. Lebensretter.
Ich kenne ihn auch. Ich hatte mal den Verdacht einer solchen Diagnose und bin deswegen bei ihm gelandet und das hat sich bei mir zum Glück nicht bestätigt. Aber bei dir hat es sich bestätigt und dann musstest du operiert werden. Und dann in dem Moment, was hast du, weißt du noch, was du in diesem Moment gedacht hast, wenn dir jemand sagt, ja, da ist eine bösartige Walnuss in deinem Kopf?
Ja, das hat mich einfach in so einer Lebensphase erwischt. Ich hatte die Goldmedaille und ich war erfolgreich und endlich nach 12 Jahren mein Ziel erreicht. Ich war auf Wolke 7. Ich war wirklich so glücklich und ich hatte endlich Zeit zu leben. Als Sportler hat man ja so viele Entbehrungen und da hatte ich endlich mal die Phase zu leben. Und dann bekomme ich die Diagnose. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern. Ich hatte an dem Tag mit meinem Verlobten damals noch die Eheringe ausgesucht und hatte dann den Arzttermin zum MRT, weil mich die Kopfschmerzen so geplagt haben.
Kopfschmerzen.
Extreme Kopfschmerzen. Und dann noch ein bisschen Sehstörungen, aber das hat halt keiner für ernst genommen. Wenn du fast blind bist, wer soll dich da ernst nehmen?
Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen, wie kann man Sehstörungen haben, wenn man nichts sieht?
Ja, das ist tatsächlich so, dass bei mir war das erste Symptom überhaupt, schon zwei Jahre bevor das überhaupt diagnostiziert wurde mit dem Gehirntumor. Und zwar hatte ich immer wie so einen schwarzen Nebel vor mir, der so vorbeizieht.
Ach krass, okay.
Und dann war der weg.
Ja.
Und das hatte ich immer wieder und keiner konnte das erklären, woher das kommt. Naja, und das war eben wegen dem Krebs, weil da die Durchblutung gestört war.
Okay.
Das war das.
Deswegen hattest du eben auch dann hattest du immer weiter Kopfschmerzen.
Ganz
du hattest diese
Kopfschmerzen.
Sehstörungen, die du gerade beschrieben hast. Und es war klar, ich gehe jetzt in ein MRT.
Irgendwann hatte ich dann auch körperliche Erscheinungen, also so eine Schwierigkeiten in der Koordination. Ich bin ja selber eigentlich gelernter Physiotherapeutin, deswegen wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Gut, und dann hatte ich den MRT-Termin bekommen und das hat mich eben in dieser glücklichsten Phase meines Lebens erwischt. Das heißt, der Aufprall.
Paralympics waren September?
Ja. Oktober hatte ich die Diagnose.
Und es waren 4 Wochen später gefühlt.
Ja. Ja. Und das war für mich wirklich wie ein Aufprall von Wolke 7 auf dem Beton. Und ich hatte natürlich ganz viel Angst. Ich habe mir ganz viele Fragen gestellt. Wie lange lebe ich noch? Habe ich was im Leben verpasst? Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Was fehlt mir noch? Was habe ich noch nicht erlebt? Und all das hat sich in meinen Kopf gedreht und gedreht. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die Krankheit überstehe, wenn mir geholfen wird, dann werde ich die Zeit nutzen und all diese Dinge tun, auf die ich schon immer Bock hatte, aber die immer nach hinten verschoben habe. Und das war dann auch so. Ich habe dann den Krebs erfolgreich, ne, der Professor Valkosi mit seinem Team hat den Übeltäter rausgeschnitten.
Also da wird dann der Kopf aufgeschnitten?
Genau, die Büchse wurde dann aufgemacht und dann haben sie den Krebs, also die Walnuss haben sie dann rausgenommen. Bei mir war die Schwierigkeit, der war diffus. Das heißt, man konnte dem nicht von dem normalen Gehirngewebe, vom gesunden Gewebe unterscheiden. Und das war die Schwierigkeit. Und der Krebs lag bei mir vorne links. Am Sprachzentrum, Motivationszentrum und Persönlichkeitszentrum. Also all das, was mir wichtig ist. Und ich dachte, Gottes Willen, wenn ich da aufwache als Stück Gemüse und kann da gar nichts mehr. Ich hatte mir richtig, richtig viele Gedanken gemacht. Du kannst ja nicht ein bisschen mehr rausschneiden zur Sicherheit. Und die haben aber alles gut rausgeschnitten. Ich konnte weiterhin alles ganz normal machen. Und ich hatte aber die Nachbehandlung unterschätzt. Ich hatte dann 6 Wochen Bestrahlung und 13 Monate Chemo.
Bestrahlung ist klar, Chemo wird dann, ist das über Infusionen?
Ich hatte das dann, war so geplant, aber dadurch, dass ich ja als Sportlerin einen bestimmten Lebensstil verfolge, war dann die Klinik bereit zu sagen, okay, wir stellen das um auf Tabletten.
Das heißt, du hast dann 13 Monate noch Chemie in dich rein
gepumpt, ja.
Pumpen müssen per Tablette, um sozusagen diese letzten Zellen, die dann oder noch da sein könnten, um das dann wirklich zu killen.
Genau.
Das heißt, das ganze Thema hat dich für 15, 16 Monate therapietechnisch, also nervlich sowieso noch weiter, aber therapietechnisch weit über ein Jahr begleitet.
Richtig. Also 1,5 Jahre hat die Behandlung gedauert, ja.
Das heißt Oktober 21 und dann waren wir irgendwann Anfang 23, als du, ne, Frühling 23, als du dann irgendwann gesagt bekommst, du hast es geschafft.
Naja, du hast es geschafft, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Die haben gesagt, es ist, die Wahrscheinlichkeit besteht zu 99%, dass er wiederkommt.
Der zu Krebs. 99%,
ja.
Dass er wiederkommt?
Ja.
Oh,
ja,
wow.
Das war ein Brett. Aber mir ist so lieber, als dass sie mir sagen, ja, wir wissen nicht, so schwammige Aussagen. Ich bin eher so immer für die direkte Kommunikation. Und ich muss sagen, mich belastet das nicht. Ich muss ja alle 6 Monate zum Kontroll-MRT. Und ich stehe nicht da und warte, bis er wiederkommt, sondern ich genieße meine Zeit und ich bin auch dankbar für die Zeit, die ich jetzt noch habe. Und ich habe ja auch wirklich was draus gelernt aus dieser Zeit mit dem Krebs. Erstens, dass meine Zeit nicht unendlich ist. Und dass ich all diese Dinge, die ich schon immer machen wollte, jetzt machen soll, weil es später gar nicht mehr geben kann. Und seitdem ist mein Leben auch so viel intensiver und bunter geworden, ja, weil ich einfach einmal verrückte Sachen gemacht habe, wie Fallschirmspringen, Tauchen, Reisen, Konzerte, Festivals und. Und das ist mega. Und ich habe auch gelernt, dass ich meine Erfahrungen, die ich sammeln durfte, jetzt weitergeben kann an andere Menschen, die betroffen sind. Und das erfüllt mich auch mit einer Dankbarkeit und auch irgendwie so ein Gefühl von Ruhe, zu sagen, ja, ich habe es nicht umsonst erlebt, ich kann jetzt anderen Menschen helfen, indem wir darüber allein schon sprechen. Das hilft enorm viel, wenn du von Betroffenen zu Betroffenen sprichst, weil ich konnte zum Beispiel mit niemandem aus meiner Familie über meine Ängste bezüglich Krebs sprechen. Weil dann musste ich diejenigen trösten, weil sie dann natürlich nicht damit klargekommen sind. Und das ist ganz was anderes, wenn du mit jemandem sprichst, der selber betroffen ist.
Ja, glaube ich sofort. Aber
jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen, ne, von unserem Thema.
Nee, aber auch das wird in diesem Podcast in den nächsten Wochen immer wieder sein. Uns interessieren ja die Menschen,
ja.
Auch hinter einer olympischen Idee. Und uns interessieren, das möchte ich auch gerne rüberbringen, ne? Lebensgeschichten, durchhalten, zurückkämpfen,
Ziele, ja.
Emotionen, aber vor allem eben dieses Positive. Und wir leben in einem Land, in dem wir sowieso aus meiner Sicht viel zu viel Negativismus haben. Und ja. Ich möchte gerne auch etwas von Menschen hören, wie von dir, im Sinne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sagt, ey, die Welt ist nicht nur negativ, sondern egal, was dir auch in den Weg gelegt wird, lasst uns die Dinge doch positiv betrachten. Ich bin ein großer Fan vom halb vollen Glas und nicht vom halb leeren Glas.
Ja.
Und das und Olympia, die Chance ist eben auch ein halb volles Glas, ehrlicherweise. Natürlich gibt es Kritiker, natürlich gibt es auch Aspekte, wo man sagen muss, Mensch, man muss sich das anhören und muss auch die Kritiker ernst nehmen. Aber wir wollen versuchen, ich will versuchen, wir gemeinsam wollen das auch versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir da eine große Chance haben. Und deswegen ist auch deine Geschichte so beeindruckend. Auch, dass du jetzt zum Beispiel weißt, okay, das kann gut sein, dass dieser Krebs wiederkommt, in welcher Form auch immer, aber ich lebe jetzt. Ja, und ich gebe jetzt alles dafür. Aber er hatte jetzt, also du hast jetzt keine Prognose in dir drin, das vielleicht dazu letzte Frage noch, keine Prognose in dir drin, dass dir jetzt gesagt wurde, okay, du hast sowieso nur noch 10 Jahre. Das kennst du nicht, diesen Satz.
Nein,
ne?
Eine Zahl bezüglich der Lebenszeit wurde mir nicht gesagt, aber eben, dass der Krebs auf jeden Fall zurückkommt.
Und zwar dort im Kopf?
Vermutlich ja.
Jetzt, so wie ich dich kenne, dann sagst du, alles klar, dann lege ich mich da wieder hin und dann schneiden wir das Ding wieder raus.
Ja, habe ich auch so überlegt, aber ich denke gar nicht daran, was passiert, weil ich
noch
kann
ist
mir
er
doch,
ja nicht da, ne?
Genau, ich kann mir ja die Gedanken machen, wenn es da ist. Jetzt
ja.
Bringt das doch nichts.
Ja, großartig. Ne? Großartig.
Es kann ja sonst was dazwischen noch passieren. Das ist,
genau richtig.
Das macht einfach keinen Sinn, es ist Zeitverschwendung.
Genau richtig. Du bist Mama?
Ja.
Wenn man Mama wird, gehört der Mann dazu. Du hast es gerade gesprochen, darüber gesprochen. Ihr wart Eheringe aussuchen an dem Tag, als du ins MRT dann gegangen bist. Du hast deinen Trainer geheiratet, Philipp. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Hallöchen, Schatzi.
Hallo. Ein wunderbarer Mensch. Ich erlebe ihn als einen sehr liebevollen Mann und ist ein großer, aber auch eben ein großer Sportexperte und liebt den Sport genauso wie du. Wie seid ihr, also er war ja zuerst dein Trainer, wann ist er dir das erste Mal sozusagen vor die Augen gelaufen und du hast eine Silhouette gesehen?
Ach, ich kenne Philipp schon sehr, sehr lange, schon seit 2010. Da war ich ja wirklich noch eine sehr junge Sportlerin und der war für mich ganz lange Zeit einfach nur der Trainer und ich bin dann auch irgendwann, 2015 war das, nach Berlin gewechselt, weil ich genau bei ihm trainieren wollte. Ich habe gesagt, wenn ich Paralympicsiegerin werde, dann nur in Berlin bei ihm. Weil
der war 2012 noch nicht dein Trainer?
Nein, ja. Nein. Und so war das dann auch. Diese fachliche Expertise, die er mitbringt und die Geduld und dieses Feine, ne, dass man wirklich den letzten Punkt noch schleifen muss, dass es sitzt, das Rennen, das schätze ich so an ihn und dass er sich immer weiterbildet. Und wir haben dann ganz viele Jahre miteinander gearbeitet als Sportlerin und Trainer. Und irgendwann, wurde ich dann natürlich immer älter und wir hatten dann auch einige Reisen. Und das hat sich dann irgendwann nach einigen Jahren so ergeben, dass ich, irgendwann kannte man sich ein bisschen mehr auch privater, weil man dann natürlich auch andere Gespräche geführt hat. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, eigentlich ganz interessanter Typ. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch. Ja, und dann haben wir dann irgendwann so zueinander gefunden.
Aber optisch, also es klingt jetzt total blöd, aber optisch, weißt du, wie er aussieht?
Inzwischen.
Wenn du ganz nah rangehst, kannst du mehr erkennen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, inzwischen kenne ich ja jede Stelle an ihm, weil ich ja natürlich, ich fasse ja immer alles an, was mich interessiert. Das ist ja, ich kann ja nicht so richtig gucken, deswegen fasse ich ja immer alles an.
Ja.
Aber wenn ich auch ganz nah rangehe, kann ich ja so Züge erkennen. Ich weiß natürlich schon, wie er grob aussieht, klar. Aber was mich immer mitnimmt, sind die Menschen von innen.
Ja.
Und das ist für mich viel wichtiger als alles andere.
Da hast du wahrscheinlich noch sehr viel mehr Gespür.
Wer weiß, vielleicht habe ich einfach mehr Wert darauf gelegt, ja. Ja.
Naja, klar, du musst ja auch mehr Wert drauf legen.
Also mir wäre es jetzt zum Beispiel egal, ob du jetzt ein volles Haar hast oder hübsche weiße Zähne oder sonst was. Mir ist wichtig, dass du als Mensch nett bist.
Ja. Und das ist, ich finde das insofern auch interessant, weil ihr natürlich dann ein Trainer-Sportler-Verhältnis gehabt habt und du die Sportlerin natürlich auch auf ihn gehört hast. Heute seid ihr verheiratet. Ihr seid Eltern. Wer hat heute das Sagen?
Meinst du jetzt privat?
Privat hast du das Sagen, oder? Und im Wasser
ja, klar, ich habe die Hosen an immer.
Aber im Wasser eher.
Ja, wir haben das ja von Anfang an so gesagt, das funktioniert nur, wenn wir das trennen. Mhm. Also zu Hause sind wir gleichgestellt und ich bin seine Partnerin. Und beim Training ist er mein Chef. Er hat dann das Sagen, ja.
Mhm. Habt ihr euch ganz bewusst entschieden, auch Eltern zu werden?
Ja, ich wollte eigentlich schon nach Tokio Mama werden, aber dann kam der Krebs und dann habe ich gesagt, okay, dann nach Paris. Ich musste dann ja auch 2 Jahre warten, bis der Körper sich gereinigt hat von der ganzen Chemobombe. Und ja, dann hat das ja zu meinem Glück relativ schnell geklappt. Bin ja dann wirklich 5 Monate nach den Spielen schwanger geworden, auf natürlichem Wege.
In Paris die Spiele dann, ja.
Genau, nach den Spielen in Paris. Und wir haben uns beide dazu ganz bewusst entschieden. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wie lange ich noch habe. Und ich möchte jetzt einen Teil von mir auf dieser Welt sehen. Von mir und ihm natürlich, ich war ja nicht alleine beteiligt. Und das hat geklappt und ich bin sehr glücklich.
Hast du dir einen Gedanken, wenn man mit dieser Krankheit gelebt hat und du ein Kind zur Welt bringst, dass du unter Umständen, also ich glaube, ich kenne die Antwort schon auf diese Frage, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich sie emotional wichtig finde und ich glaube, dass manche, die sich auch stellen, dass du dieses Kind irgendwann alleine lässt?
Es ist ja dann nicht alleine, aber ich glaube, dass es wäre ein Stück von mir, was weiterlebt und was vielleicht anderen Menschen, die für mich wichtig sind, so eine Brücke zu mir bietet.
Mhm. Und trotzdem wird der eine oder andere sich denken, so boah, das ist aber egoistisch. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ist das egoistisch?
Vielleicht.
Aber
vielleicht ist es.
Aber es ist dein Weg.
Es ist mein Weg. Mhm. Und es war mir auch wichtig, jemanden zu haben. Und ich wollte ja auch schon immer Mama sein. Warum sollte ich mir das jetzt ausreden oder das nicht tun, einfach nur, weil die Gefahr besteht, dass ich vielleicht nicht ganz lange lebe.
Ich glaube übrigens, dass du lange leben wirst.
Vielleicht, wer weiß.
Weil Leben und auch Krebs und all diese Dinge, ich glaube da ganz fest dran, ist auch eine Frage von Mindset. Ich glaube auch, dass Menschen, ich habe selber einen langjährigen Kollegen an den Krebs verloren vor einigen Jahren und ich weiß, dass es dem nicht gut ging in den Jahren davor. Und ich glaube auch, dass eine kranke Seele durchaus so etwas auch befördern kann. Und immer wenn ich dich sehe, ich muss sowieso immer lächeln und habe immer das Gefühl, du bist aber jemand, dem es auch seelisch sehr, sehr gut geht und der trotz dieser Rückschläge es eben immer wieder schafft, das Leben als halb volles Glas zu betrachten. Deswegen glaube ich, dass du ganz lange leben wirst.
Oh, also, das wäre schön. Ja, ja, danke. Ich denke auch. Ich mache mir da keine negativen Gedanken, weil so wie wir denken, so leben wir ja auch.
Genau.
Und deswegen muss man immer positiv denken.
Immer positiv denken. Und heute bist du eben ganz stolze Mama und Philipp natürlich ganz stolzer Papa. Und das funktioniert, ich habe euch einmal zusammen erlebt im Sporthilfeclub der Besten. Das funktioniert, das war süß. Ist ich jetzt aber Philipp mit Kinderwagen gesehen. Das ist groß.
Ja, oder ich, oder?
Bei dir sowieso.
Ja, ja.
Wirklich, wirklich schön. Aber genau dieses Mindset und genau doch auch diese positive Art, selber zu leben, brauchen wir doch auch viel mehr grundsätzlich auch in unserer Gesellschaft. Und du hast es ja vorhin schon toll gesagt, der Sport hat dazu eben auch die Kraft beizutragen. Wie erklärst du dir, als ganz normale Bürgerin unseres Landes, wie erklärst du dir diese Spaltung, die wir haben?
Angst. Das ist die Angst, die Menschen einfach antreibt. Und guck mal, bei Social Media, im Fernsehen, wir kamen ständig Kriegsnachrichten, immer so viel Negatives. Und die ganzen schönen Dinge, die sind irgendwie immer weniger präsent. Und das finde ich so schade. Und mit den Spielen in Deutschland oder in Berlin hätten wir einfach mal wieder andere Themen, die da im Fokus stehen würden. Nicht nur auf Social Media, im Fernsehen, sondern auch gelebt auf der Straße. Die Menschen würden einfach mal über andere Dinge sprechen, andere Dinge sehen, sich mit anderen Dingen befassen. Und ich glaube, dass genau das uns gerade gut tun würde. Ja. Und stell dir mal vor, unsere Kinder, die dann 2040 oder 36, wann auch immer, Vielleicht sind sie dann selber Sportler und wir sitzen dann auf der Tribüne und feuern die an.
Ja, ich habe auch dieses, also mein Sohn ist Fußballtorwart zum Beispiel. Ja. Ne? Ich habe also ganz klein, noch 10 Jahre alt, aber ich habe so dieses, auch so dieses Bild in meinem Kopf, 2040, warte mal, da bin ich 61. Mhm. Kann ich dann noch ein deutsches Haus moderieren? Weiß ich gar nicht. Aber ich kann zumindest auf der Tribüne irgendwie sitzen, ganz stolz und jungen Menschen zugucken, wie wir jetzt in Berlin beim ISTAF auf der Tribüne sitze zum Beispiel und einfach nur begeistert bin, was da passiert jedes Jahr. Oder wenn ich in Berlin einfach zu den Füchsen gehe oder bei Alba oder die Eisbären anschaue oder whatever. Sport hat ja auch, und das ist ja das Geile, Sport hat ja auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer so einen unglaublich schönen Impact. Gehst du gerne Sport gucken?
Ja, auch wenn ich nicht wirklich viel dann sehe, aber ich finde diese Stimmung drumherum mega. Mhm. Das steckt mich an, obwohl ich nicht sehe, wo jetzt der Ball ist, ob das beim Gegner war oder nicht. Ich muss mal fragen, wer hat geschossen, wo ist das Tor, wer gewinnt, wer führt. Aber diese Stimmung mitzuerleben und ein Teil von etwas zu sein, für etwas zu brennen, zu jubeln, also ich finde, das lädt einen so mit Energie auf. Ich finde das großartig.
Ich habe gerade ganz bewusst auch diese Frage so gestellt, gehst du gerne Sport gucken? Weil ich, natürlich weiß ich, dass du dann nicht viel siehst, aber es hat ja auch mit, also Bilder entstehen ja auch im Kopf, ne?
Ja, ich stelle mir das dann einfach vor.
Genau. Und diese Stimmung zu erleben, und jetzt bist du eben nahezu blind, aber viele andere, die ja diesen Sport dann eben sich auch anschauen, völlig egal welchen, das hat eben so viel auch Verbindendes.
Ja.
Ne? Und da sehe ich auch die Chance eben für Olympische Spiele, für Paralympische Spiele, für diese Begeisterung. Und ein Faktor, die Welt kommt zusammen. Das hast du jetzt einige Male erlebt, das hast du in London erlebt, in Rio erlebt, in Tokio erlebt, in Paris erlebt. Kannst du uns aus Sportlersicht beschreiben, was das bedeutet, die Welt kommt zusammen?
Also allein schon im Paralympischen Dorf, im Olympischen Dorf, das ist wie ein eigenes Universum. Du bist da, du läufst 10 Schritte und dann hast du auf einmal irgendwie Jamaika neben dir und die machen Party und trommeln und ihre Kostüme und alle sind freundlich miteinander, alle sind offen miteinander, respektvoll miteinander und das ist so eine Stimmung in diesem Dorf, du willst da eigentlich nie wieder raus, weil du denkst dir, so stelle ich mir die perfekte Welt vor. Mhm. Es sind alle friedlich miteinander, egal wo du herkommst, wie du aussiehst, welche Einschränkungen du vielleicht hast, welche Meinung du vielleicht hast. Egal, du bist ein Mensch und wir leben zusammen. Gemeinsam zusammen, egal welche Werte wir vertreten. Und das ist das Beispiel, wie das eigentlich funktionieren kann, weil es funktioniert ja. Und das stelle ich mir davor, dann kommt die ganze Welt nach Berlin. Das läuft bei uns in der Stadt so, weil wir kennen das. Multikulti-Stadt, deswegen liebe ich ja Berlin so.
Mhm.
Und das wird uns so zusammenfügen und wir werden genauso wieder wie in diesem separaten kleinen Dorf, diese Welt, die da zusammenkommt, wird da genauso in Berlin zusammenkommen. Warum sollte das auch nicht unter Fans dann funktionieren, wenn die alle herkommen, um Sport zu erleben? Und deswegen bin ich der Meinung, dass genau das, was wir in dem Dorf erleben, auch unsere Zuschauer, Gäste genauso nachempfinden können. Und das ist doch toll.
Man kann dazu gar nicht mehr sagen, außer diese Begeisterung so zu spüren, auch dafür, wie du sie spürst. Trotzdem auch nochmal hier einen Punkt auch angesprochen, der immer wieder auch Thema ist. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Spiele. Ich finde, Paris hat das auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, wie moderne Olympische Spiele aussehen können, wie Paralympische Spiele gestaltet werden können, weil eben sehr viel mit Stahlrohr auf großen Plätzen gebaut worden ist. Der Place de la Concorde war da sicherlich eines der großen Zentren. Man hat vorhandene Sportstätten genutzt und das ist ja auch das, was zum Beispiel die Berliner Olympia-Bewerbung, auch diese Berlin-Plus-Bewerbung eben mit Rostock, mit Teilen in Sachsen und so weiter, eben auch angeht, dass man in die auch Sportstätten geht, die da sind.
Ja.
Das ist auch der einzige Weg, glaube ich, der heutzutage überhaupt tragfähig ist. Ne?
Natürlich, wir können ja das nutzen, was wir haben. Klar. Mhm.
Du kennst ja die Berliner, also das Berliner Schwimmbecken kennst du ganz gut. Kann man sagen.
Schon ein paar Mal drin geschwommen.
Am Velodrom.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das genau jetzt aussieht, aber das wäre natürlich auch ein zentraler Punkt für diese Spiele. Ne?
Ja, man müsste natürlich die Bühne ausbauen, weil da passen nicht so viele Menschen rein.
Also die Tribüne, genau.
Die Tribüne, genau. Mhm. Aber an sich ist das das schnellste Becken überhaupt.
Wann ist ein Becken schnell?
Ja, da sind verschiedene Faktoren. Und zwar die Tiefe des Beckens ist entscheidend wichtig, damit die die Wellen quasi, die entstehen, besser absorbiert werden.
Ja.
Dann die Wassertemperatur, die Zusammensetzung von Chemikalien ist auch wichtig. Und genau das bringt das Becken in der SSE mit sich. Also diese verschiedenen Faktoren, die dafür sorgen, dass wir schnell schwimmen.
Das kriegen die Berliner gut hin, offensichtlich.
Das kriegen die sehr gut hin, ja. Ich bin die meisten meiner Rekorde in diesem Becken geschwommen.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Also ich bin ein Fan davon.
Wir lernen also die chemikalische Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung plus Wassertiefe.
Temperatur,
all das ist, da kann Deutschland von Berlin lernen.
Ja.
Oder die Welt. Was würdest du, abschließende Frage, was wünschst du jetzt über den Sommer unserer Olympiabewerbung? Was muss passieren?
Ich wünsche mir, dass wir nicht mehr so viel Zeit verlieren mit Absprachen und Nachdenken, sondern dass wir jetzt handeln, weil jetzt ist wirklich nicht mehr viel Zeit. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen sich uns anschließen, dass wir die begeistern konnten mit unserem Gespräch heute vielleicht und auch mit vielen anderen Kampagnen, die noch nebenbei laufen. Und dass wir alle zusammen hinter dieser Idee stehen und sagen, hey, wir wollen die Spiele bei uns hier in Berlin haben. Und dass wir das auch durchziehen, das wünsche ich mir.
Aber du wirst als Sportlerin dann zurückgetreten sein.
Ja, ich vermute ja. Ich stelle mir dann mein Leben vor auf einem Segelboot. Das habe ich nämlich auch noch niemandem erzählt.
Oh nein.
Ja, ich möchte dann nach meiner sportlichen Karriere ein paar Jahre einfach nur minimalistisch auf einem Segelboot von Küste zu Küste schippern.
Ist das das ist deine Idee für nach der Karriere?
Ja.
Weiß Philipp davon?
Ja, wir haben ja sogar schon einen Segelschein gemacht.
Yeah.
Wir haben ja eigentlich keine Ahnung vom Segeln. Und ich habe dann als Blindpassagier mitgemacht. Ich darf ja offiziell keinen Schein machen. Aber wir können jetzt beide segeln, ja.
Okay, das ist eine herrliche Komik, wenn du natürlich erzählst, ich gehe auf ein Segelboot als blinder Passagier.
Ja.
Und dann geht ihr, Klaus kommt mit.
Ja.
Und dann dann findet man euch vor, was weiß ich, Kroatien oder Ostsee
irgendwo, genau.
Oder wo auch immer ihr dann sein wollt.
Ja, sagst mir Bescheid, dann treffen wir uns irgendwo.
Ja, Wahnsinn, mich findest du wenn auf der Havel, aber, was hast du, das ist ja total spannend, was hast du dann vor? Also 28 LA hast du gerade gesagt, aber das klingt ja dann, als ob das dann relativ danach losgehen könnte. Oder sehe ich dich in Brisbane?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das stelle ich mir auch manchmal. Wie lange geht das noch? Und ich sag mal so, solange ich Spaß habe und ich noch konkurrenzfähig bin, warum nicht?
Schwimmst du? Du bist jetzt wie alt?
Ich bin jetzt 32.
Das ist noch so jung.
Ja, eben. Und klar, ich habe jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber solange mich das noch begeistert, mache ich das. Ich möchte jetzt kein Datum sagen, da höre ich auf. Da, so weit bin ich nicht.
Aber Fakt ist, wenn du dann aufgehört hast,
Dann auf aufs Segelboot. Ich habe nur leider noch kein Boot.
Okay.
Ja, das fehlt noch.
Aber da arbeitet ihr dran. Das kommt.
Ja, hoffentlich. Ja,
vielleicht
finde ich ja einen Sponsor in dem Bereich.
Wenn hier uns jemand, der sich in maritimen Verhältnissen auskennt, zuhört und sagt, boah, das ist eine tolle Frau, das ist eine tolle Geschichte, ich möchte da gerne unterstützen. Das gehört übrigens auch zur Wahrheit dazu. Wenn wir über Sportlerinnen und Sportlerinnen reden, dann reden wir ganz viel auch über Sportförderung in Deutschland. Da bin ich beim Zoll, da bin ich bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei, da bin ich aber vor allem auch bei der Deutschen Sporthilfe. Ohne das würde es nicht gehen. Und es ist nicht so, dass du als Leistungssportler auf Rosen gebettet bist und irgendwie wer weiß, wie viel Geld verdienst. Ganz
schön
im Gegenteil,
wär's.
Schön wär's. Mhm. Der Fußball ist da sicherlich eine Ausnahme und alle anderen kämpfen und fighten, und zwar jeden Monat. Und da geht es dann eben auch nicht, ob du olympische Medaillen hast oder nicht. Das bedeutet nicht, dass du dir dann ein Segelboot kaufen kannst.
Absolut nicht. Segelboot kaufen, da bin ich noch weit entfernt von.
Ja.
Und nochmal eine kurze Sache noch, was mir noch eingefallen ist zu der Ergänzung, was ich mir noch wünsche. Ich glaube, wenn wir auch dann die Möglichkeit haben, die Spiele hier auszutragen in Berlin, wäre das auch eine gute Möglichkeit, um für mehr Rechte für Athletinnen und Athleten zu kämpfen und die auch mal wirklich durchzubringen. Das wäre auch für uns eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit.
Definiere Rechte in dem Zusammenhang?
Naja, bei mir zum Beispiel ganz aktuell Mutterschutz. Es gibt keine einzige Regelung zu dem Thema. Das heißt, theoretisch hätte ich jetzt aufgrund der Babypause alles verloren, was mit meinem Kaderplatz zusammenhängt. Mein Kaderstatus, all daran geknüpfte Förderung, alles wäre weg, theoretisch. Es gibt keinen Kündigungsschutz, gar nichts in der Zeit. Und genau solche Themen könnte man dann eben im Gesetz verankern, Regularien treffen, zu sagen, da ist mehr Schutz für Athletinnen, die Mama werden möchten, oder sagen, eine Grundabsicherung ist notwendig für Sportler, weil sie ja Leistungssport betreiben. Ist es angemessen, dass sie auch ein Versicherungspaket bekommen? Weil du hast angesprochen, es gibt die Bundeswehr, es gibt die Polizei. Parasportler sind davon ausgeschlossen. Mhm. Zum Beispiel, wir müssen uns dann selber versichern und selber gucken, dass wir Unterstützung irgendwo bekommen.
Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Gerade was du gerade sagst, das Stichwort Sportförderung, also ja, Bundeswehr, Bundespolizei, Zoll. Die Sporthilfe wiederum geht da mit einem anderen Beispiel voran.
Wir sind froh, dass wir die Sporthilfe
haben. Setzt da sehr, sehr große Maßstäbe, was dieses Thema angeht, finde ich. Auch mit einer, übrigens auch in der Eigenwahrnehmung und auch in der Behandlung der Sportlerinnen und Sportler. Und da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Ich habe auch jetzt wieder gedacht und habe mich sehr gefreut über die Fernsehzeiten, die es von den Paralympischen Spielen in Cortina gab. Mhm. Andererseits habe ich gedacht, eigentlich würde ich gerne noch mehr sehen, denn das war dann schon immer noch auch ein Unterschied zu den Fernsehzeiten der Olympischen Spiele. Aber nichtsdestotrotz sind wir da auf einer Reise, sind wir da auf einem Weg, und auch das gehört zum halb vollen Glas, zu sagen, hey, wir haben da schon viel geschafft. Und du hast natürlich recht, wir müssen aber noch viel, viel mehr tun. Und das Thema Akzeptanz würde mit einer erfolgreichen Bewerbung dann auch sehr viel auch in der Öffentlichkeit an Diskussionen, auch an positiver Diskussion auslösen. Jetzt müssen wir erstmal mit Blick auf die Berliner Olympia-Bewerbung schauen, wer überhaupt dann die deutsche Bewerbung bekommt. Mhm. Fakt ist, wir sind auch hier, auch dazu zähle ich, ich bin für Olympia in Deutschland. Ich halte das für immens wichtig und für aus genau den von dir genannten Gründen. Natürlich, wir als Berliner, die hier leben, wir wünschen uns das für unsere Stadt, das ist klar. Aber ich glaube, am Ende geht es auch darum, dass dann nach diesem Entscheid im September sich alle hinter der Bewerberstadt versammeln.
Ja.
Und dass wir dann gemeinsam dafür kämpfen, diese Spiele nach Deutschland zu holen. In unserem Fall, da spreche ich für uns beide, würden wir uns mit Berlin freuen.
Bin ich ganz deiner Meinung, ja, absolut.
Elena, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du bist eine, habe ich dir schon oft gesagt, eine ganz tolle Frau. Mhm. Und deine positive Art, sie steckt an, und du bist ein Vorbild. Und du bist ein richtiges Role Model, eine Kämpferin, und ja, dafür sage ich dir einfach danke. Ich bin und bleibe Fan.
Oh, danke dir, Matthias. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Elena und hoffentlich nicht das letzte.
Nein. Elena Semichin zum Auftakt unserer Reihe Berlin gewinnt mit Olympia. Unser Podcast, 10 Folgen wird es geben. Das war die erste, und diese 10 Folgen werden wir in loser Reihenfolge über die Monate verteilen. Unser Ziel ist, alle 2 Wochen ungefähr einen Podcast zu bringen, und ihr werdet es immer wieder hören. Wir veröffentlichen montags, so wie ihr eben auch heute, falls ihr dienstags, mittwochs, donnerstags uns gehört habt, dann dafür auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Was uns hilft, ist natürlich eine positive Bewertung, um in den einzelnen Portalen dann weiter nach oben zu rutschen. Also wem es gefallen hat, gerne 5 Sterne oder auch gerne kommentieren, das würde uns sehr, sehr freuen, und vor allem weiter erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Unter Berlin gewinnt mit Olympia findet ihr uns, und dann werden wir auch in der nächsten Folge weiter viele, viele spannende Sportlerinnen oder in den nächsten Folgen spannende Sportlerinnen und Sportler mit emotionalen Geschichten hören, aber vor allem auch deren Blick darauf hören, dass wir Olympia gerne in Berlin hätten. Danke fürs Zuhören und danke fürs Zuschauen. Bis bald.